Herzlich willkommen bei Heiter bis Stürmisch. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Oliver und heute nehmen wir ein Thema unter die Lupe, das viele von uns kennen, aber über das kaum jemand wirklich spricht. People-Pleasing. Dieses ständige Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen, kann ganz schön anstrengend sein und manchmal sogar richtig belastend. Dazu habe ich wieder meine geschätzte Kollegin Nina Lison eingeladen. Sie arbeitet als Coachin und Führungskräftetrainerin, unter anderem für den PME Familienservice. Wir schauen uns mit ihr mal an, warum zeigen wir eigentlich so oft dieses Verhalten und wie wirkt sich das auf unser Selbstbewusstsein und unsere emotionale Gesundheit aus. Nina teilt persönliche Geschichten und zeigt, wie wir Schritt für Schritt lernen können, Nein zu sagen. Ohne schlechtes Gewissen, sondern mit mehr Selbstfürsorge und Klarheit. Genau darum geht es in dieser Folge. Wie wir eine Balance finden zwischen Fürsorglichkeit für andere und dem Mut, die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder hier bist, liebe Nina. Ich
freue mich auch sehr, heute mal wieder bei dir zu sein, Olli. Fühlt sich schon richtig heimelig an.
Ja, ne? Das ist richtig, wie alte Bekannte treffen sich auf dem Kaffee.
Genau.
Und plaudern über ein Thema. Aber wir wollen natürlich auch Mehrwert bieten, wir wollen Beispiele bringen, wir wollen uns angucken, was hat es mit diesem Phänomen People-Pleasing auf sich. Es ist ein Begriff, der irgendwie so bekannt geworden ist und der sich irgendwie so gesetzt hat. Es handelt sich nicht um eine psychische Erkrankung, das ist ganz wichtig, sondern es ist eher so ein Phänomen, würde ich sagen. Jetzt hast du dich ja offensichtlich mit dem Thema beschäftigt, weil du hast, als ich dich gefragt habe, möchtest du mal wieder ein Interview mit uns machen, vielleicht gesagt, oh ja, das wäre ein Thema, darüber würde ich gerne sprechen. Wieso, weshalb, warum? Wie bist du an dieses Thema gekommen?
Ich arbeite sehr gerne zu dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, sich persönlich entwickeln und sich ein, gar nicht so im Sinne von schneller, höher, weiter, sondern mehr so im Sinne von Gelassenheit, Zufriedenheit, Entspanntheit, ein gutes Leben aufzubauen, ja, in dem mir persönlich es gut geht und ich meine Ziele verfolgen kann. Und ja, für den einen oder anderen gehört eben auch ein bisschen beruflicher Erfolg dazu. Also all das, was wir uns so wünschen für unser Leben, damit es reich und schön ist. Wo ja viele sich schon gar nicht trauen und für die klingt es schon sehr groß, ja. Mhm. Und da kommen wir immer wieder zu dem, Punkt, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Und das ist die erste Frage, die man sich stellen darf, wenn man so jahrelang es anderen recht gemacht hat. Ne? Wir wachsen ja auch so auf, dass wir irgendwie lernen, die Dinge gut zu machen, Dinge gut hinzukriegen, dass wir dieser Frage oft gar keine Zeit und keinen Raum mehr geben. Und ganz oft ist es eben in meinen Coachings mit eins der ersten Themen, dem man sich mal ausführlich wieder widmen darf. Was will ich eigentlich? Und diese ganzen Schichten so abtragen, die äußeren Erwartungen, die Erwartungen, die ich vielleicht auch an mich selbst stelle, sind die noch hilfreich oder nicht, das alles abzutragen, um zum Kern zu kommen. Was will ich eigentlich? Was will ich für mich, für meine, vielleicht auch für meine Liebsten und eben für mein Leben? Und dann merken wir ganz oft, so einfach ist es gar nicht, weil das kollidiert mit dem, was ich vielleicht bisher so für Gewohnheiten hatte, ja, wo ich bisher ganz viel nach so Mustern funktioniert habe, mich angepasst habe, Dinge immer ermögliche, immer freundlich, lieb und wenig problembehaftet bin. Denn wenn ich dann vielleicht einen neuen Weg gehen möchte, neue Richtungen einschlagen, und es muss ja nicht immer die komplette Rolle rückwärts sein, sondern neue Dinge im Leben anzugehen, dann darf ich mich auch vom übermäßigen People-Pleasen früher oder später verabschieden. So bin ich dazu gekommen. Plus eigene Erfahrungen natürlich, die auch immer eine Rolle spielen.
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Das heißt, dir ist das Thema People-Pleasing nicht ganz unbekannt.
Nein, also das ist vielleicht auch die erste Entspannung, die ich heute gerne allen Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchte. Du hast schon gesagt, es ist keine Krankheit. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das ist ganz normal. Ja. Ich darf selbst für mich immer wieder rausfinden, ob mich das stört und ob ich mich vielleicht in meiner Entwicklung behindere oder sogar mit all dem, was ich mir drauf schaffe, überfordere. Und wenn ich aber eingestehe, dass es ganz normal ist, dann brauche ich das auch nicht komplett aus meinem Leben zu verbannen. Ja, ist vielleicht schon mal die erste große Entspannung bei dem Thema. Und klar kenne ich das auch. Ja, also ich habe ein, zwei ganz lustige auch Alltagsbeispiele mitgebracht. Denn ich habe in der Reflexion auf die Sendung heute schon festgestellt, ich mache das nicht mehr in so großem Maße, wie ich das früher teilweise gemacht habe. So in meinen ersten Berufsstationen habe ich oft zu Themen und Projekten Ja gesagt, obwohl ich Bauchschmerzen dabei hatte. Und zwar sei es entweder inhaltlich, weil ich dachte, das will ich eigentlich nicht, das ist nicht mein Thema. Dann kann man sich natürlich trotzdem immer noch einarbeiten, aber man sagt erstmal so mit einem unguten Anfangsgefühl Ja. Also das ist mir, da habe ich ganz viel gemacht, Dinge ermöglichen, Dinge vorantreiben, immer die sein, zu der man kommen kann, wenn man Unterstützung braucht und wenn ein Thema brennt.
Mhm.
Und natürlich auch oft Ja gesagt, obwohl ich eigentlich schon viel zu viel auf dem Tisch hatte. Also das kenne ich auch, das mache ich heute tatsächlich nicht mehr. Also das kann man sich auch mit Übung abgewöhnen. Und ich habe aber ganz andere lustige Alltagsbeispiele sind mir auch aufgekommen, die mir natürlich immer noch auch passieren. Neulich war ich essen mit meinem Sohn, ja, und wir waren mitten in der Innenstadt und es war total viel los an dem Tag und auch bei dem Restaurant, wo wir reingegangen sind, war es viel los und die waren alle sehr hektisch unterwegs und manchmal denkst du dir ja dann schon, oh je, jetzt will ich hier nicht irgendwie zu viel, auch keine Sonderwünsche und so.
Hm.
Und wir waren zu zweit, ja, also zwei Getränke, zwei Gerichte. Und dann kamen unsere Getränke, alles prima. Und dann, ich muss jetzt schon, weil das so typisch ist, dann kam mein Gericht und zwar das Falsche, ja.
Okay.
Ich natürlich, ja, ist auch okay, nehme ich auch, kann ich auch essen, ist schon okay. Und dann kam das Gericht meines Sohnes und es war auch das Falsche. Ja. Und dann habe ich aber tatsächlich was gesagt. Und ich habe das nochmal für mich rekapituliert in der Vorbereitung auf die Sendung heute. Ich habe tatsächlich bei meinem Gericht nichts gesagt, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen. Ich will jetzt hier auch kein Problem. Ich will diesem Gespräch aus dem Weg gehen. Also ich habe so ein bisschen auch eine Vermeidungstaktik gefahren, obwohl ich natürlich jederzeit was hätte sagen können. Und als das Gericht von meinem Sohn dann auch noch falsch war, der arme Kellner, zwei Getränke, zwei Hauptspeisen, beide Hauptspeisen falsch, da habe ich dann was gesagt. Und so, finde ich, kann man auch mit einem Augenzwinkern auf sein eigenes People-Pleasing immer mal wieder schauen, weil das im Alltag natürlich ganz, ganz häufig passiert und auch okay ist, ja, nicht anzuecken, jetzt kein riesengroßes Thema zu machen. Solange das eben nicht über eine gewisse Grenze hinausgeht, wo ich merke, es geht immer zu meinen Ungunsten in meinem Leben. Ich schaffe mir ständig Sachen drauf, die ich vielleicht nicht schaffe. Und ich stehe nie für mich ein, ja. Und das ist ja eine Spanne. Also es gibt da auch nicht nur schwarz oder weiß. Es ist wie beim Ja oder Nein sagen auch. Sondern wenn ich da eine gute Mitte für mich gefunden habe, und das zeigt dieses Beispiel vom Mittagessen, finde ich so ganz deutlich, dann ist alles okay. Und dann gehört People-Pleasing, also es anderen recht machen, dazugehören wollen, auch zum Leben dazu. Also wir brauchen es nicht pathologisieren, ist, glaube ich, das Fazit.
Es ist ja auch so ein bisschen vielleicht ein sozialer Kit, ne? Sich mal anzupassen, mal zu gucken, wie geht's den anderen, was wollen andere jetzt gerade. Ne? Und manchmal ist es ja auch okay, sich nicht immer in die erste Reihe zu stellen, ne? Sondern mal andere zu unterstützen, mal zu gucken, was brauchen andere. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich was dieses Beispiel ja ganz doll klar macht, ist, es geht nicht darum, dass ich nicht konfliktfähig bin. Ja, es geht nicht darum, dass ich nicht mich mit anderen Menschen in einen Konflikt begeben kann und für etwas einstehen kann, weil in dem Moment, wo das Gericht für deinen Sohn falsch war, da hast du ja sofort gesagt, nee, Moment mal, so geht das nicht. Ja, sondern es geht tatsächlich darum, dass ich meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle, dass ich niemandem zur Last fallen will und dass ich dafür sorgen möchte oder dass ich alles dafür tun möchte, dass es anderen Menschen gut geht.
Ja, und das ist auch, glaube ich, finde ich, so ein bisschen der Unterschied, den wir uns klar machen dürfen, denn oft dieses People-Pleasing auf meine Kosten ja eher das, was mich in die Überforderung führen kann. Aber ich finde, auch da sind die Grenzen fließend, ne? Ich glaube, unsere Kinder sind das beste Beispiel dafür, dass wir da immer irgendwie in die Bresche springen und dann eher in einen Konflikt eingehen. Und dann für jemand anderen einstehen. Aber auch das kann natürlich, wenn wir das auf den Arbeitskontext übertragen, zum Beispiel, kann auch in die Überforderung führen, weil das kostet ja auch Kraft und Ressourcen, für andere einzustehen. Also ich glaube, die Frage ist vielleicht auch, warum mache ich das oder mache ich es nicht? Warum stehe ich für mich oder etwas oder jemanden ein und warum vielleicht auch nicht? Ich kenne schon auch Menschen, die sehr konfliktscheu sind und sich da vielleicht die Frage stellen dürfen, warum vermeide ich denn Konflikte? Wovor habe ich Angst? Und das dann zum People-Pleasing führt. Ne? Das gibt es schon auch, finde ich.
Genau, und die Ursachen sind sicherlich, oder die Gründe, von Ursachen wollen wir nicht sprechen, die Gründe, warum ich mich so verhalte, sind sicherlich vielfältig. Mhm. Ja, vielleicht können wir uns so ein paar Gründe mal exemplarisch rausnehmen und mal gucken, woran könnte das denn liegen, dass es Menschen gibt, die eher dazu neigen, sich da unterzuordnen und eher andere nach vorne zu stellen.
Ja, also meinst du, wer vielleicht in Anführungszeichen gefährdeter ist oder wer näher dran ist am People-Pleasing?
Genau, ja. Gibt es da, kann man da bestimmte Personengruppen ausmachen?
Also wenn wir mal davon ausgehen, dass People-Pleasing menschlich ist und in uns wir alle so gepolt sind, wenn wir die Evolution betrachten, dass wir dazugehören wollen, dass wir nicht raus aus der Gruppe wollen aufgrund vielleicht eines Fehltritts oder weil wir in einen Konflikt eingehen, dann sind wir generell alle dafür aufgestellt, angenommen zu werden, nicht zum großen Problem zu werden, sag ich mal. Ne? Und wenn wir dann darüber hinausgehen und uns mal anschauen, dass wir durchaus unterschiedliche Vorbedingungen mitbringen, dann mache ich gerne an der Stelle das Mann-Frau-Thema auf, immer mit einem persönlichen Augenzwinkern, ja, weil wir entwickeln uns ja alle weiter und wir sind auch nicht Opfer unserer Bedingungen, sondern können da auch was dran tun. Aber wenn ich selbst auf mein Großwerden, meine Kindheit, meine Jugend zurückblicke und ich bin auch mit zwei Brüdern aufgewachsen und zusätzlich noch mit einer Schwester, dann glaube ich, dass wir das schon kennen, dass Mädchen eher lieb sind, fürsorglich und dass wir Jungs vielleicht eher mal zugestehen, auch aufmüpfig zu sein. Und das alles, diese ganzen Wörter, die ich jetzt auch nutze, die haben ja immer einen gewissen Kontext und in gewissen Kontexten geben wir denen dann eine Bedeutung. Und bei Jungs finden wir das toll und erstrebenswert vielleicht eher und bei Frauen vielleicht nicht so. Dabei ist aufmüpfig an sich ja generell vielleicht erstmal ein ganz wertfreies Wort. Und wir Frauen lernen da, glaube ich, schon eher glatt zu sein und uns selbst nicht zum Problem zu machen und lieb und fürsorglich zu sein. Also das wäre so eine erste Unterscheidung, ohne das alles über einen Kamm zu scheren, immer mit ein bisschen Augenzwinkern auch, weil das geht natürlich auch andersrum. Das ist das eine. Ich glaube, es gibt auch kulturelle Bedingungen und ich möchte auch immer unterstreichen, ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, deswegen habe ich diese Brille auch auf, dass durchaus auch die Strukturen und die Organisationen, in denen wir uns befinden, eine Rolle spielen. Also habe ich in meinem Team das Gefühl, dass ich ganz sicher und entspannt meine Meinung äußern kann. Ist ein ganz großer Faktor, ganz unabhängig von meinem Charakter oder davon, wie ich aufgewachsen bin. Und was auch sicherlich eine Rolle spielt, ist, was habe ich denn schon mal für Erfahrungen gemacht? Auch im Erwachsenenalter, ne? Vielleicht Beziehungserfahrungen oder eben Erfahrungen im beruflichen Leben, die mich so geprägt haben, weil die mich vielleicht auch zurückgeworfen und oder verletzt haben, dass ich dann eher vorsichtig werde. Also es ist ganz viele unterschiedliche Einflüsse gibt es da meines Erachtens. Oder was meinst du?
Das kann ja auch Männer betreffen an der Stelle, ne? Also wenn ich als Mann, als Kind die Erfahrung gemacht habe, ich muss immer auf die anderen achten, ne? Ich muss immer lieb sein, ich darf nicht auffallen, sonst kriege ich vielleicht Ärger oder noch Schlimmeres, ne? Wenn Gewalt in der Familie eine Rolle gespielt hat, wenn ich immer versucht habe, die Wogen zu glätten, dann nehme ich das natürlich mit ins Erwachsenenalter.
Ja, und das vielleicht noch ergänzend dazu, People-Pleasing ist, finde ich, auch Lernen am Modell. Also gerade wenn wir das das Themenfeld vielleicht noch größer machen und Fehlerkultur mit einbeziehen oder generell Nein zu sagen, dann merke ich das auch in Workshops in den unterschiedlichsten Firmen, in denen ich unterwegs bin, dass wir Nein sagen in unserer Gesellschaft nicht lernen. Wir sind Ja-Sager, wir sind Möglichmacher. Mhm. Ja, es gibt kein Problem und keine Aufgabe, die ich nicht mir drauf schaffe und noch übernehme. Also so werden wir auch zum Teil konditioniert, in Anführungszeichen, und lernen das natürlich auch generell in der Gesellschaft, dass es wichtig ist, Dinge möglich zu machen. Und dass wir beim Nein sagen immer denken, dann habe ich versagt, wenn ich Nein sage. Ne? Das ist, sind so zwei ganz extrem entgegengesetzte Pole, wo wir Ja sagen mit Erfolg und Vorwärtskommen verbinden und Nein sagen mit ich habe versagt.
Ja, und so erlebe ich es auch immer wieder in Beratungen im beruflichen Kontext, dass Leute, die gelernt haben, Nein zu sagen, schon auch irgendwie als schwierig wahrgenommen werden. Also wenn Leute ihre Grenzen setzen können, wenn Leute Projekte oder Aufgaben auch ablehnen, dass die dann schon auch mal die Rückmeldung kriegen, bei dir ist das immer alles so schwierig. Ne? Und guck mal, Kollege XY, ne, bei dem geht das immer alles. Also das ist schon gerade so im Firmenkontext, sieht man das schon. Und wir müssen an der Stelle natürlich auch einmal über das Gender Care Gap reden. Also Frauen machen laut einer aktuellen Studie 44% mehr Care-Arbeit als die Männer. Mhm. Und dazu zählen nicht nur die Dinge, die zu Hause gemacht werden, sich um die Kinder kümmern, sich um die Eltern kümmern und diese ganzen Dinge, sondern auch Aufgaben im Büro. Ne? Also, wer macht den Kaffee für die Besprechung? Ne? Wer kümmert sich darum, dass zum Geburtstag geschmückt wird, ne? Dass gesungen wird, dass, keine Ahnung, es irgendwie nett aussieht, dass Pflanzen irgendwo stehen? In den allermeisten Fällen sind das Frauen.
Und da sprichst du auch noch einen ganz wichtigen Aspekt des People-Pleasings an, der manchmal so ein bisschen untergeht, weil das oft damit gleichgesetzt wird oder nur damit gleichgesetzt wird, nicht Nein sagen zu können. Aber People-Pleasing fängt auch schon da an, wo ich denke, ich bin zuständig dafür, dass es allen gut geht. Ich nehme Stimmungen sehr genau wahr und fühle mich dafür verantwortlich, diese Stimmungen zu verbessern oder auch zu schauen, woran es liegt, dass es vielleicht jemandem gerade nicht gut geht. Also dieses sich verantwortlich fühlen dafür, auch dass ein Gespräch am Laufen gehalten wird, dass, wie du schon sagst, alle was zu trinken haben und so, ne? Das ist schon auch ein Teil davon, weil ich in Coachings immer wieder bemerke, dass es dann, und ich arbeite eben nur mit Frauen, ne? Aber es ist bestimmt, geht es manchen Männern auch so, dass dann so dieses Gefühl da ist, um bestimmte Gegebenheiten kümmern zu müssen und dafür verantwortlich zu sein. Und es ist ja noch viel mehr als nur das Nein sagen.
Genau, das glaube ich auch. Da gibt es sicherlich auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ne, die das Ganze fördern. Und auf der anderen Seite ja auch kulturelle Unterschiede. Also wenn wir so in diesen westlichen Kulturkreis gucken, dann ist People-Pleasing vielleicht etwas, was uns auffällt, weil es Menschen gibt, die das tun und Menschen, die das überhaupt nicht tun. Andere Kulturen, da ist es ja anders. Ne? Da steht das Gemeinwohl ja mehr im Vordergrund. Ne? Und wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen dann nach Deutschland kommen, dann haben die das mitgenommen aus ihrer Kultur. Und dann ist es natürlich hier schwieriger, weil sie hier mehr darauf achten müssen, sich selber durchzusetzen, ne, und selber sich ihre eigene Meinung zu vertreten und selber ihre eigenen Rechte einzufordern, weil hier diese Struktur in der Gesellschaft nicht so ist, dass man so sehr aufeinander achtet und so sehr fürs Gemeinwohl sich einsetzt.
Ja, also wenn ich möchte, dass es mir gut geht und dass ich nicht in die Überforderung komme, dann ist es schon immer noch so, dass ich hauptsächlich da auch mich selbst drum kümmern darf, ne, und selbst den Punkt finden darf, wo ich dann Nein sage oder mich mal nicht verantwortlich fühle.
Genau. Das meinst du auch, ne? Das meine ich, ne, und das geht natürlich einfach in einer Gesellschaft, in der ich das grundsätzlich lerne, ja, damit umzugehen. Wie gesagt, die anderen oder die Rahmenbedingungen, die das schwierig machen, auch in unserer Gesellschaft, haben wir gerade schon besprochen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist ein Phänomen, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, könnte man es vielleicht nennen. Und die gibt es in unterschiedlichen Abstufungen und in einem gewissen Teil ist sie sicherlich auch gut. Aber wie mit allem kann es auch zu viel werden. Und vielleicht gucken wir mal darauf, welche Folgen das haben kann, wenn ich wirklich zu sehr auf diesem Spektrum in Richtung People-Pleasing gehe. Welche körperlichen oder auch mentalen Auswirkungen kann das für mich haben?
Wenn ich jetzt nochmal den Schritt zurückgehe und davon ausgehe, dass People-Pleasing im generell bedeutet, ich möchte angenommen werden und bis zu einem gewissen Teil auch gefallen, dann ist so das erste Anzeichen für mich ganz oft auch dieses Grübeln und Gedankenkarussell und Zweifeln, sodass ich ewig lang noch drüber nachdenke, war das jetzt richtig so, wie ich das gestern in dem Meeting gesagt habe? Das gehört nämlich zum People-Pleasing auch dazu, dass ich dann ganz lange nachdenke, war das richtig so, wie ich es gemacht habe? Bin ich so angenommen oder sieht es jemand kritisch? Und dass ich dann eben auch dass ich so kleine Signale dann überinterpretiere und da sich so meine Gedanken so reinbohren, so richtig. Und ich da wirklich Tage und Wochen damit verbringen kann, über irgendwie vielleicht auch einen Termin, der mal nicht so gut gelaufen ist, nachzudenken, weil es eben verbunden ist mit der Angst, nicht angenommen oder akzeptiert zu werden. Und aus diesem Gedankenkarussell, diesem Grübeln und Zweifeln, kann natürlich im nächsten Schritt sehr viel werden, ne? Wie Schlafbeschwerden, Ein- oder Durchschlafbeschwerden, aber auch was dann alles damit zusammenhängt, Verspannungen bis hin zu ja Burnout, wenn ich mir zu viel drauf schaffe und oder Depressionen. Ne? Das sind nicht meine Spezialgebiete, aber das sind durchaus, wenn ich das Ganze so ins Extreme überführe, Gefahren, die es geben kann, wenn ich so gar nie auf mich achte und aus dem Drang heraus, es allen recht zu machen und zu gefallen, eben immer an meinen eigenen Bedürfnissen und Ressourcen und Kräften vorbei arbeite. Das ist es ja am Ende, ne? Also Erschöpfung auch einfach.
Genau, ne? Ich mache das in meinen Resilienzseminaren immer deutlich mit der Frage, wenn du jemandem 100 Euro leihen willst, was brauchst du dann selber? Naja, mindestens 100 Euro, ne? Das ist ganz klar, das versteht jeder sofort. Aber genauso ist es eben auch mit Zeit, mit Energie, mit Kraft, die ich jemandem geben will. Und mit Ressourcen, die ich jemandem zur Verfügung stellen will. Die muss ich erstmal selber haben.
Ja, und wenn wir sogar diese ganzen wirklich dramatischen Auswirkungen, die kommen können, mal außen vor lasse und wir nochmal zu dem gehen, was ich eingangs gesagt habe, führt mich das weg von der Frage, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was ist mein Weg? Denn ich bin die ganze Zeit mit dem Außen beschäftigt, damit, dass es anderen gut geht, damit, dass ich überall gut ankomme, alles nochmal annehme, auch was mir drauf geschafft wird, im Zweifel Kollegen helfe, ihre eigenen Themen auch gut fertig zu bekommen. Und das ist ja alles fein, solange ich meinen eigenen Weg auch kenne und verfolge. Und das ist ja oft das Erste, was leidet. Mein eigener Weg und meine Ziele und meine Vorstellungen, weil dafür am Ende dann gar keine Zeit mehr ist, ne, wenn ich mich erstmal noch um alle anderen gekümmert habe.
Das heißt, um es nochmal ganz praktisch zu machen, das kann auch ein Karrierekiller sein, ne, indem ich immer alle anderen vorne ranstelle und immer alle anderen unterstütze bei ihren Projekten und dann selber mit meinen eigenen Aufgaben nicht mehr hinterherkomme oder gar keine Kapazität mehr habe, eigene Projekte und eigene Schritte nach vorne zu gehen, weil ich immer mit anderen Leuten beschäftigt bin.
Und verbunden gerne auch mit dem Gedanken, das müssen doch alle sehen, was ich hier mache. Haben so Menschen, die sehr hilfsbereit sind und sich viel drauf schaffen, was auch eigentlich vielleicht Unterstützung anderer und deren Ziele eigentlich bedeutet, ja oft auch so als stilles Thema. Das muss doch eigentlich jeder sehen, was ich hier stemme, was ich hier schaffe, wie ich hier unterstützend bin, weil das oft ja auch mit einem Stillschweigen einhergeht. Also ich helfe den Kollegen, ein großes Projekt gut zu Ende zu bringen oder eine große Präsentation zu erstellen und bleibe aber selbst im Schatten oder stelle auch dann vielleicht mein Licht unter den Scheffel oder bin dann auch nicht so gut darin, da Eigen-PR oder Marketing zu betreiben. Und das beides geht dann leider oft Hand in Hand. Und ja, dann versperre ich mir meinen eigenen Weg und meine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten eben sehr schnell, wenn ich nicht aufpasse.
Absolut. Das heißt, wir sagen gar nicht, hör auf, Gutes zu tun, sondern tu Gutes und red darüber.
Beispiel, ja.
Und mach deutlich, was du alles tust, ja. Damit das, ja, damit du nicht mehr das Gefühl haben musst, ich mache und mache und mache und keiner sieht's. Ja, weil im Zweifelsfall sieht's tatsächlich niemand, weil es ist ja bequem für die anderen, ne? Da steht der Kaffee halt auf dem Tisch. Wer das jetzt war, mache ich mir halt wirklich im Zweifelsfall keine Gedanken drum. Ne? Aber wenn ich das immer wieder dann auch mal höre, dann wird mir selber vielleicht auch klar, ach guck mal, Nina macht hier ständig den Kaffee. Vielleicht wird's mal Zeit, dass ich mich mal revanchiere und mal frage, was ich vielleicht als Gegenleistung bringen kann oder dass ich mal selber an die Kaffeemaschine gehe und den Kaffee mache. Weil das sind alles so Aufgaben, ja, die stehen dann letzten Endes in keiner Bewertung, ne? Die zählen nicht im Mitarbeitergespräch, aber sie kosten eben auch Energie und Ressourcen.
Ja. Und ich gehe sogar noch den Schritt weiter, ne? So ganz am Ende, wenn ich zurückblicke, ja, dann wird es auch nicht entscheidend gewesen sein, dass ich es allen anderen recht gemacht habe, sondern dass ich geschaut habe, ist mein Weg der richtige für mich und geht's mir damit gut. Und da sehen wir auch wieder, dass People-Pleasing ja auch einen Platz hat im Alltag, sowohl im beruflichen als auch im privaten, denn das bedeutet nicht, ich muss mit all dem aufhören, was mir liegt, mich um andere Menschen zu kümmern, fürsorglich zu sein oder hier und da eine helfende und unterstützende Hand anzubieten, sondern es darf halt auch eine Balance bekommen, dass ich die Themen, die mir originär wichtig sind und die für mich da sind und vielleicht auch mal nur für mich da sind, auch nach vorne treibe und nicht komplett vernachlässige.
Genau, es darf beides da sein und vielleicht gucken wir auch nochmal auf die positive Seite von People-Pleasing, ne? Denn ich habe natürlich auch was davon. Vieles wird vielleicht nicht gesehen, ne? Aber ganz oft kriege ich vielleicht auch eine positive Rückmeldung dafür, ja? Oder werde dafür geschätzt, dass ich immer da bin, dass es mit mir so unkompliziert ist, ne? Dass ich immer sage, ach ja, komm, entscheid du, ne? Und wenn du ins Kino gehen willst, gehen wir ins Kino und wenn du essen gehen willst, gehen wir essen. Und wenn irgendeine Aufgabe im Büro zu machen ist, dann mache ich die eben schnell, ist ja kein Problem für mich. Ne? Manchmal bekomme ich dafür ja tatsächlich vielleicht sogar Anerkennung. Und wenn ich das gar nicht mehr machen würde, dann wäre dieser Teil der Anerkennung vielleicht auch einfach weg.
Ja, beziehungsweise integriert es mich ja auch. Hm. Ja? Und da finde ich, kommt schon ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt ins Spiel, nämlich, dass ich mir mal bewusst mache, wie oft bin ich denn People-Pleaserin und zwar im Sinne von Ja sagen, obwohl ich eigentlich Nein sagen wollte. Das ist das eine. Und das zweite ist, sich um alles zu kümmern, was so noch zusätzlich anfällt, was vielleicht manchmal so versteckte Arbeiten sind, was ja eine zusätzliche Ressource braucht, wie wir gerade festgestellt haben. Und dann mal zu schauen und wann wäre der Punkt gewesen, wo ich es mal nicht gemacht habe, im Vergleich zu, wann habe ich mich eigentlich ganz gut damit gefühlt? Und da kommen wir jetzt zu den Gefühlen, die wir mit dem People-Pleasing verbinden und die, ich finde, ein ganz guter Richtungsweiser sein können dafür, das eben nicht komplett abzustellen und die 180-Grad-Drehung zu machen, was dann wieder ein sehr unrealistisches Ziel ist. Und dann bin ich enttäuscht, dass ich es nicht erreiche, ab sofort nur noch Nein zu sagen. Ist ja auch nicht realistisch. Sondern zu gucken, mit welchem Ja geht's mir so richtig gut. Vielleicht auch welches Ja gibt mir so ein warmes Gefühl in der Bauchmitte, weil es für einen Menschen ist, den ich mag, der mir wichtig ist und wo ich weiß, ich bekomme es auch wieder zurück oder wo ich ein Lächeln und ein Dankeschön bekomme und wo ich mich einfach wohlfühle und integriert. Und wann kommt dieses Ja an einen Punkt, wo ich denke, boah nee, jetzt habe ich keine Kraft mehr, heute Abend will ich nicht oder das Projekt will ich nicht noch zusätzlich und merke dann, das Ja wäre ein Ja entgegen meiner eigenen Bedürfnisse. Und ich fühle mich nicht mehr gut damit. Es provoziert vielleicht Ärger, Frust, oder Überforderung auch einfach.
Dafür muss ich natürlich erstmal lernen, auch in mich hineinzufühlen, ne? Und zu fühlen, wie geht es mir denn damit, wenn ich das mache?
Das ist mit auch kein so leichtes Thema, die eigenen Emotionen lernen zu lesen und da auch ein Vokabular dafür zu finden. Bin ich nur gestresst und genervt oder bin ich bereits überfordert? Bin ich jetzt verärgert? Oder bin ich vielleicht auch ein bisschen beschämt, was ja auch passieren kann, wenn ich dann mal Nein sage. All diese Gefühle für sich gut einzuordnen, bedarf eben auch einer Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Wenn es um Stress und Überforderung geht, finde ich, reicht aber auch schon immer mal wieder, sich die Frage zu stellen, und da spielen Gefühle ja auch mit eine Rolle, wie voll ist mein Akku denn gerade? Das finde ich ein schönes Bild, um uns auch wegzubringen davon, das komplette Gegenteil jetzt zu machen und mich um gar nichts mehr zu kümmern und immer Nein zu sagen, sondern zu gucken, wo steht denn mein Akku diese Woche? Vielleicht zu Beginn der Woche zu sagen, also jetzt ist mein Akku richtig gut gefüllt, wenn mich diese Woche jemand um Unterstützung bittet, dann habe ich die Kraft dazu, ich habe auch die Zeit dazu, mein Terminplan ist nicht so voll. Oder zu sagen, nee, ich bin jetzt an einem Punkt, vielleicht auch im Laufe des Jahres, da muss ich selbst meinen Akku mal wieder aufladen und da brauche ich meine Zeit und dann ist er wieder voll und dann geht's wieder. Und so finde ich einen Zugang zu meinem Emotionshaushalt, zu meinen Ressourcen, zu meinen Kräften und kann mich immer wieder fragen, wo stehe ich jetzt im Moment eigentlich gerade?
Ja, und das bedeutet natürlich Übung. Ne? Du hast gerade schon gesagt, ich muss Zugang zu meinen eigenen Gefühlen haben. Ne? Ich muss die auch benennen können. Ich muss auch ja quasi so ein Repertoire an Gefühlen überhaupt haben. Die Emotionsforscherin Lisa Feldman-Barrett nennt das Emotionsgranularität. Ja, und da gibt es eine schöne App, wir packen das auch gerne in die Shownotes, How We Feel. Mhm. Empfehle ich immer wieder auch in meinen Beratungen. Da wird man tatsächlich durch so einen Prozess durchgeführt von dieser App, wo man gefragt wird, wie fühlst du dich gerade? Und da gibt es erstmal so 4 Kategorien und dann wird gefragt, mit wem bist du zusammen, wo bist du gerade, was machst du gerade, in welcher Situation befindest du dich, und dann gibt es, weiß ich nicht, bestimmt 200 verschiedene Gefühle, die dann benannt werden, aus denen man dann auswählen kann. Und wenn man das regelmäßig macht, bekommt man wirklich ganz tolle Auswertungen, wann man sich wie fühlt. Und dann kann man gucken, ist das immer mittwochs morgens, dass ich mich schlecht fühle und wenig Energie habe? Naja, vielleicht ist da irgendein Meeting oder irgendwas, wo ich immer wieder in die Überforderung gehe. Ja, oder vielleicht bin ich da mit jemandem zusammen, der mich immer wieder fordert und an meine eigenen Grenzen bringt. Und so kann ich dem vielleicht ein bisschen auf die Schliche kommen.
Ja, auf jeden Fall, weil wir sind ja doch immer schnell beim zweiten, dritten und vierten Schritt und überspringen ganz oft diesen ersten Schritt, der da bedeutet, wie du es gerade gesagt hast, mal so ein Status quo, sich mal kennenzulernen. Ich muss nicht von heute auf morgen direkt überall, wo ich sonst immer Ja gesagt habe, Nein sagen in Zukunft, sondern erstmal in mich reinspüren, wann tut's mir denn nicht gut? Da kann auch der Körper ein guter Gradmesser sein. Ja, wann spüre ich vielleicht Wut im Bauch? Also auch diese ganzen Körpermetaphern, die es gibt zu diesen Gefühlen, sind auch ein guter Gradmesser.
Total,
wann bin ich vielleicht frustriert? Wann ball ich so ganz unbewusst die Faust zum Beispiel und merke jetzt geht's mir einfach schon nicht mehr gut? Und dann in Verbindung vielleicht mit so einem kleinen Emotionstagebuch, ne? Was anderes ist es ja nicht, wo ich das dann auch festhalte, kann ich mehr über mich herausfinden und kann dann auch besser herausfinden, wann sind die Situationen, wo ich aus einem Muster heraus und aus einem Reflex heraus Ja sage und dann aber merke, es tut mir gar nicht gut. Weil oft kann ich das vielleicht im ersten Step gar nicht unbedingt so richtig benennen und darf es dann auch erstmal rausfinden.
Wenn wir jetzt so weit sind, ne, und den Zugang dazu haben und merken, okay, in diesen und jenen Situationen geht's mir damit nicht gut, da müsste ich eigentlich Nein sagen. Ja. Wie kriege ich jetzt diesen Schritt noch hin? Weil ich merke jetzt, es geht mir nicht gut damit, aber wenn ich jetzt Nein sage, dann ist der andere ja böse. Mhm. Ja, dann will der ja vielleicht nichts mehr mit mir zu tun haben. Dann hält er mich für egoistisch. Dann kriege ich nicht mehr die Anerkennung, die ich bis jetzt an der Stelle gekriegt habe. Wie gehe ich damit um?
Also ich rate immer dazu, so Themen zu üben und vielleicht erstmal mit einem leichten Nein anzufangen. Ja, da wo ich genau diese Angst die übrigens in ganz vielen Fällen nicht stimmt, aber da kommen wir vielleicht im nächsten Step noch dazu, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, die Beziehung geht nicht in die Brüche, wenn ich jetzt Nein sage. Das wäre so der erste Step, dass ich in leichteren Situationen übe, vielleicht nicht direkt dem Chef gegenüber oder in Situationen, wo ich mich noch nicht so sicher und souverän fühle, sondern vielleicht bei der besten Freundin, da ganz ehrlich zu sagen, ich habe zugesagt für heute Abend, aber sei mir nicht böse, ich habe keine Kraft mehr, schafft es nicht, wäre heute Abend auch keine gute Gesprächspartnerin, es tut mir leid, ich muss kurzfristig absagen. Also sowas finde ich erstmal in leichteren Situationen zu üben, um dann zu bemerken, es passiert nichts Schlimmes, ja. Mein Leben ist nicht in Gefahr, die Beziehung ist nicht in Gefahr und ich lerne durch Probieren, Ausprobieren, dass ein Nein nicht unbedingt immer Gefahr bedeutet. Also ich würde wirklich dazu raten, ganz schnell in die Praxis zu gehen, wenn man rausgefunden hat, dass man lieber öfter mal Nein sagen würde, aber nicht unbedingt gleich bei den Härtefällen anzufangen. Das ist so das eine. Und das zweite, was direkt damit Hand in Hand geht, wenn ich vielleicht auch schon leicht überfordert bin und merke, ich muss aber, wenn das nächste Thema auf den Tisch kommt, muss ich aber Nein sagen, weil das wäre genau dieses eine Thema zu viel, kann es auch sehr hilfreich sein, sich erstmal Zeit zu verschaffen. Weil oft kriegen wir die Dinge ja so zwischen Tür und Angel rübergeworfen und im Stress. Und im Stress greifen wir immer auf alte Muster zurück. Ja, im Stress kann ich nicht souverän und gelassen und entspannt Nein sagen, sondern im Stress ist mein ganzes System auf Autopilot und dann sage ich halt doch wieder Ja. Also mir zumindest einen Satz zurechtzulegen, der mir Zeit verschafft, dass ich kurz in mich gehen und überlegen kann und mir eine Strategie oder einen guten Satz überlegen kann. Das sind so zwei wichtige Steps, die ich finde. Sofort ins Üben gehen bei leichten Fällen, wenn ich wirklich merke, ich habe heute Abend oder auch am Wochenende was zugesagt, wo ich jetzt merke, das überfordert mich, ich brauche einfach meine Ruhe, ich brauche Entspannung. Und gleichzeitig sich Zeit verschaffen bei so Themen, die einem einfach so rübergeworfen werden, finde ich auch immer ganz wichtig, weil wir wirklich so, wenn wir so Ja-Sager sind, dann sagen wir schnell Ja und dann sagen wir sofort Ja. Und das ist oft eben das, was was uns dann zu viel drauf schafft.
Gibt ja nicht umsonst auch so Sachen wie, oder so Sätze wie, ich schlafe erstmal eine Nacht drüber. Das soll man ja bei allen wichtigen Entscheidungen, ja. Und ob ich da in eine Überforderungssituation gehe oder nicht, ist ja eine wichtige Entscheidung. Denn je öfter ich das tue, desto schwieriger wird es eben für mich. Jetzt hast du vorhin gesagt, dann haben wir Angst davor, dass wir abgelehnt werden, aber das stimmt gar nicht.
Stimmt oft gar nicht. Auch da gibt es schöne Versuchsreihen dazu. Und es hängt auch mit dem zusammen, was ich vorhin erzählt habe, dass wir oft irgendwie denken, oh, das hat der jetzt blöd gefunden, was ich gesagt habe. Das haben die jetzt alle doof gefunden. Der Termin ist total in die Hose gegangen. Und das kann man ja im wahren Leben oft so hinterher schwer auseinanderklamüsern. Aber Experimente dazu zeigen, dass wir oft die Dinge extrem schlimmer urteilen als unser Gegenüber das im Nachhinein würde. Also wir antizipieren so viel schlimme Dinge, die passieren können oder in dem Kopf des anderen vor sich gehen. Ist ja auch ein Schutzmechanismus. Und es stellt sich meistens heraus, dem ist gar nicht so. Und sich da mal klar zu machen oder auch, ich drehe mich selbst noch die ganze Zeit um diese Situation und das, was ich gesagt habe und ob das so richtig war. Und der andere ist schon längst woanders mit seinen Gedanken. Niemand denkt so viel über mich nach wie ich selbst. Sich das mal klar zu machen, auch aus einer Situation rauszugehen und dann loslassen zu können, sich davon zu lösen, hat ganz viel damit zu tun, dass ich mir nicht einbilde, der andere denkt auch noch die ganze Zeit darüber nach. Nein, es stimmt nicht. Der andere ist in seinem Leben, der ist mit sich selbst beschäftigt. Das kann auch zu einer Entspannung führen, weil es betrifft mehr so beim People-Pleasen mehr so diesen Bereich, angenommen zu werden und gemocht zu werden und sich dann zu überlegen, was habe ich da alles Falsches gemacht oder Blödes gesagt. Niemand denkt darüber so sehr nach wie wir selbst. Ja? Und dazu habe ich auch ganz schöne Beispiele aus der Praxis. Wenn ich in Vorträgen manchmal sitze, so in der Firma vor 20, 30 Leuten, vielleicht kennst du das ja auch, und dann sitzt da in der letzten Reihe jemand so.
Oh ja.
Und dann denke ich mir, oh Mann, der hat mich gefressen, ja. Der sieht das alles schon kritisch, was ich hier anbringe, sitzt vielleicht da, weil es ein Pflichttermin ist und ja, findet alles ganz schlimm, was ich sage. Und mir ist es auch wirklich schon ein, zwei Mal passiert, dass das genau die Menschen waren, die dann hinterher zu mir gekommen sind und sich bedankt haben und gesagt haben, toller Vortrag. Und daran merkt man auch, wir können andere Menschen gar nicht so gut einschätzen, wie wir das immer denken. Ein kritischer Blick, ein Achselzucken, ein Zwinkern oder ein Kratzen und wir interpretieren da die Welt hinein. Also da plädiere ich wirklich für Gelassenheit. Wie gesagt, Fazit, niemand denkt so viel nach über uns, wie wir selbst über uns nachdenken. Und die meisten sind um die Ecke rum und haben das schon vergessen und gut ist.
Ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel. Schon länger her habe ich einen Vortrag gehalten und direkt vorne in der ersten Reihe sitzt jemand, der holt nach 10 Sekunden sein Handy raus und daddelt die ganze Zeit auf seinem Handy rum. Und ich dachte, oh super, den interessiert das ja total, was ich hier vorne vortanze. Und dann habe ich ihn hinterher tatsächlich angesprochen. Und dann sagt er, ja, es war total interessant. Guck mal, ich habe total viel mitgeschrieben. Der hat tatsächlich auf seinem Handy mitgetippt.
Ja, ja. Ganz schönes Beispiel. Ach Mensch. Und dann stehen wir da vorne und
ich hätte fast abgebrochen.
Schweiß, Blut und Tränen und denken was. Keinen interessiert's und was hampeln wir hier rum? Und genau solche Kleinigkeiten überinterpretieren wir dann so dermaßen, im Empfangsmodus und übertreiben einfach mit unserer Interpretation total. Und das ist eben das Gleiche beim People-Pleasen und Nein-Sagen, das sagte ich ja vorhin schon. Und da kommt auch noch ein anderer Aspekt dazu, dass Nein sagen nicht nur dazu dient, Grenzen zu setzen, sondern ich finde, Nein dient auch dazu, anderen zu zeigen, wer ich bin und gerade erst recht mit mir in Beziehung zu treten. Wir denken immer, dass wenn wir Nein sagen, dass wir dann Beziehung und Verbundenheit verlieren. Aber wenn ich immer Ja sage, weiß der andere ja gar nicht, womit soll er sich denn bei mir verbinden? Ich bin so glatt. Und ein Nein kann auch eine Struktur und eine Kontur geben, damit die anderen wissen, wer ich bin. Und dann mit mir in Beziehung und Verbindung treten können.
Ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir.
Genau. Ja, und das ist ja noch ein ganz tolles weiteres Tool, das du da ansprichst. Wenn wir die Zeit haben, uns vorzubereiten auf ein Nein, weil wir eben gesagt haben, da muss ich in meinen Kalender reinschauen, ich melde mich heute Nachmittag bei dir oder, dann kann ich auch genau diese Nein-Ja-Liste mal machen. Wozu sage ich Ja? Wenn ich Nein sage zu dem zusätzlichen Projekt, zu dem zusätzlichen Thema, zu dieser zusätzlichen Verabredung, zu dem zusätzlichen Austausch. Und auf der Ja-Seite steht dann eben oft sehr viel mehr als auf der Nein-Seite, weil ich natürlich zu meinen Ressourcen, zu meiner Kraft und zu meinen Prioritäten dann stattdessen Ja sage. Und das kann uns helfen, dieses Nein nicht nur als so ein riesengroßes Nein zu sehen, das wir vermeiden wollen, denn es ist immer auch ein Ja zu etwas anderem. Und gleichzeitig brauchen wir ja auch unserem Gegenüber nicht vollständig Nein zu sagen, sondern wir können ja zum Beispiel auch eine Alternative anbieten. Auch das ist eine Strategie, ne? Ein Nein muss nicht immer ein 100%iges Nein sein, sondern ich kann auch sagen, diese Woche klappt es gar nicht, aber nächste Woche kann ich gerne einen Slot freimachen, um dich zu unterstützen.
Liebe Nina, wir könnten bestimmt noch ganz, ganz lange weiterquatschen über dieses Thema. Wir haben bestimmt auch, oder du hast bestimmt auch noch ganz, ganz viel dazu. Vielleicht können wir zum Ende hin nochmal so 3 Best Practices zusammenfassen, wie ich Schritt für Schritt aus dieser People-Pleasing-Falle rauskomme, wenn ich denn jetzt gemerkt habe, ich sage wirklich zu oft Ja, wenn ich eigentlich Nein meine und ich gehe wirklich zu oft über meine Grenzen und das tut mir wirklich am Ende dann nicht mehr gut.
Ja, was würdest du denn sagen, sind die Top 3 von all dem, was wir heute besprochen haben? Also ich finde, sich Zeit verschaffen, so einen kleinen Stopper zwischen kannst du mal eben und ich mach's dann wirklich oder nicht, um mir die Zeit zu geben, zu überlegen. Und dann kann ja auch ein Jahr am Ende bei rauskommen, aber diese Zeit mir zu verschaffen, Dinge nicht mehr zwischen Tür und Angel anzunehmen, sondern mir so einen Satz zurechtzulegen, gerade wenn ich weiß, es ist immer die eine Kollegin oder es ist immer der Chef, diesen einen Satz mal zu üben, der mir einfach erstmal ein bisschen Zeit verschafft. Das wäre so mit einer meiner Top-Tipps für alle, die anfangen damit.
Ja, finde ich schön. Ich finde diesen Satz, also ich versuche es jetzt mal in einem Satz zusammenzufassen. Menschen interessieren sich am allermeisten für sich selbst. Also was ich da jetzt mache, ist im Zweifelsfall gar nicht so wichtig. Von daher kann ich auch erstmal gucken, was brauche ich denn, was tut mir jetzt gut und kann das machen. Und dann sehe ich ja, was passiert. Ja, und in den allermeisten Fällen werde ich die Erfahrung machen, dass mein Gegenüber Verständnis dafür hat, wenn ich Nein sage oder wenn ich sage, du, jetzt gerade nicht, vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Ne? Also es passiert nichts, das würde ich in den Vordergrund stellen. Es passiert nichts Schlimmes, wenn ich Nein sage.
Ja, und dann der Perspektivwechsel vielleicht abschließend. Denn wir sind ja so sehr gepolt, ein Nein als was Negatives zu sehen. Und um das ein bisschen umzumünzen, ein bisschen umzuinterpretieren für uns, immer wieder auch zu üben, dass ein Nein kein absolutes Nein ist. Da hängen immer auch viele kleine oder große Ja's mit dran. Und ich kann auch eine Alternative anbieten oder jetzt nicht, aber nächste Woche, wie du es gerade eben gesagt hast, also für mich in meinem Kopf auch mal umzuinterpretieren und das Nein sozusagen einzuladen, dass es gleichwertig neben dem Ja stehen darf und auch seine Berechtigung hat.
Ja, sehr schön. Liebe Nina, vielen lieben Dank. Das war sehr spannend.
Ich bedanke mich,
spannend.
Dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne, immer wieder. Und wir beide bedanken uns bei unseren Zuhörenden für das freundliche Zuhören und freuen uns natürlich wie immer über Feedback unter podcast@familienservice.de. Vielen Dank und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und die letzten Worte gehören dir, liebe Nina.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte zu diesen Themen, wo wir uns wirklich, wie du sagst, endlos drüber unterhalten könnten, weil wir so dafür brennen, auch dass es den Menschen gut geht in ihrem Arbeitsleben und sie das zufrieden und selbstbestimmt gestalten können. Und ich habe eine Aufforderung an alle Hörer und Hörerinnen, seien Sie sich selbst ein liebevoller Erwachsener. Und ich glaube, wenn wir das immer ein Stückchen besser schaffen, dann werden wir eine gute Mischung aus Ja's und Neins hinbekommen. Das ist ja am Ende das Ziel.
Vielen Dank.